Heute bei «Apropos» 10 Ideen fürs Klima. Aufs Fliegen verzichten, kein Fleisch mehr auf den Grill legen, das alte Auto gegen ein Elektroauto tauschen oder gegen ein Velo. Das Klima, das ist weit oben auf dem Sorgenbarometer der Schweizerinnen und Schweizer. Und mehr Leute überlegen sich, wie sie ihren Fußabdruck der Umwelt zulieb verkleinern können. Natürlich mit möglichst wenig Aufwand und möglichst grossem Effekt. Und da stellt sich immer wieder die Frage, was bringt am Schluss eigentlich wirklich etwas? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Matthias Blüss. Er ist Magazinautor und Wissenschaftsjournalist und er beantwortet seit neuestem im Newsletter «Planet Plus» alle zwei Wochen eine Frage zur Umwelt und zum Klima. Hallo Matthias.
Hallo.
Matthias, du beschäftigst dich ja seit längerer Zeit mit dieser Frage, was eigentlich wirklich etwas nützt, wenn man das Klima schonen will. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du dich angefangen hast, mit dem Thema zu beschäftigen?
Ja, das Thema hat mich eigentlich schon immer interessiert. Aber so richtig angefangen hat es im Jahr 2019. Da hat mich die Magazinredaktion gefragt, ob ich nicht einen Artikel machen könnte, so Tipps, wie man sich umweltfreundlich oder klimafreundlich verhalten im Alltag. Aus dem heraus ist ein ganzes Magazin-Heft geworden, das einen grossen Erfolg hatte. Das ist sehr viel nachgefragt worden. Ich bin bombardiert worden mit Mails und mit Nachfragen, Fragen, Aufträgen. Und unter anderem ist aus dem dann ein Jugendheft entstanden und auch ein Buch. Das heisst, weniger ist weniger. Und letztlich ist jetzt auch der Newsletter, den ich jetzt mache, seit kurzem eigentlich auch noch ein Kind von dem Heft, das es im Jahr 2019 gegeben hat.
Mhm. Wir verlinken natürlich auch gerne nochmal den Originalartikel aus dem Magazin. 75 Fragen sind das, glaube ich, die du dort beantwortet hast.
Ja, genau.
Heute wollen wir aber im Podcast auch mal die wichtigsten Fragen mit dir anschauen. Wenn wir jetzt ein bisschen konkret werden, mal die grösste Frage zuerst, wenn ich jetzt und ohne grossen Aufwand etwas machen will, um meinen Umweltfußabdruck zu verkleinern, wo fange ich am besten an?
Es gibt etwas ganz Einfaches, was man machen kann, wo viele Leute nicht daran denken. Also wenn sie jetzt daheim sind oder auch vielleicht im Büro, gehen sie doch mal zu allen Brunnen, die im Haus sind, zu allen Lavabo und drehen einfach den Dreihebel, den es an den meisten Orten hat, ganz nach rechts, also auf kalt. Weil an den meisten Orten steht der Hebel in der Mitte. Das heisst, es wird gemischt, es kommt warmes und kaltes Wasser. Und das warme Wasser, das hier gezogen wird, automatisch, das erkaltet meistens in der Leitung, bevor es überhaupt vorne angekommen ist. Und durch das verbraucht man sehr viel Energie für das Warmwasser. Wenn man es auf kalt stellt, dann braucht es das nicht. Das ist ganz ein einfacher Tipp, den man sofort umsetzen kann und null Komfort-Einbuss bedeutet.
Außer wenn man dann vielleicht richtig Herbst und Winter vielleicht nicht mehr unbedingt kalt duschen.
Natürlich, wenn man gezielt warmes Wasser will, dann soll man es machen, aber viele Leute machen das ja gedankenlos und das warme Wasser kommt gar nicht vorne an. Beim Duschen gibt es auch ganz einen einfachen Trick, wie man die Hälfte von der Energie einsparen kann. Und zwar gibt es eine einfache technische Lösung, eine Sparbrause, die nur die Hälfte vom Wasser durchlässt. Oder es gibt auch so Sparchips, die man ganz einfach einbauen kann. Das dauert nur ein paar Sekunden, das zu machen. Hat auch null Komfort-Einbuss. Man kann genau gleich warm duschen, genau gleich lang und braucht nur die Hälfte vom Wasser. Das heisst auch nur die Hälfte von der Energie.
Das geht also mit einem kleinen Griff an den Wasserhahn. Was ist denn am effizientesten, wenn ich jetzt sage, ich nehme gerne ein bisschen mehr Aufwand auf mich?
Also wenn man zu den wirklich grossen Sachen kommt, dann ist eigentlich, würde ich mal sagen, das Einfachste, was man wirklich auch umsetzen kann, ist aufhören zu fliegen oder das Fliegen sehr stark reduzieren. Weil das ist eigentlich bei uns in der Schweiz ist das eigentlich der wichtigste Punkt. Je nach, es gibt verschiedene Zahlen, so zwischen 20-30% vom CO2, wo Durchschnittsschweizerin, Durchschnittsschweizer rauslässt, geht über das Fliegen, weil wir halt sehr, sehr viel fliegen in der Schweiz. Hängt damit zusammen, dass wir ziemlich reich sind. Wenn man mit dem aufhört, und auf das ist man ja meistens nicht existenziell angewiesen, kann man sehr viel einsparen. Also ich denke, das ist einfacher, als wenn man sagt, man probiert es bei der Heizung oder irgendwie beim täglichen Verkehr etwas zu ändern.
Fliegen, das ist ja so ein Klassiker. Das ist etwas von dem, was einem am schnellsten in den Sinn kommt. Es gibt noch so ein bisschen andere Sachen, die viel diskutiert werden, zum Beispiel auf Fleisch verzichten, vegetarisch, vegan essen, den Abfall recyceln. Du hast die Heizung schon erwähnt. Gibt es eigentlich auch Sachen, wo man das Gefühl hat, das hat einen grossen Effekt, aber wo weniger nützt, als so Durchschnittsperson denkt?
Also der Klassiker davon ist sicher der Plastik. Die Leute haben das Gefühl, wenn sie ein Plastiksäckchen einsparen an der Mikrokasse, dass sie dann viel fürs Klima gemacht haben. Und in Wahrheit ist eigentlich der Effekt praktisch gleich null, weil das ist so leicht. Und natürlich ist der Plastik aus Erdöl gemacht, aber die Menge ist so klein, dass das eigentlich praktisch nicht messbar ist. Vor allem verglichen mit dem Produkt, das man dann kauft. Also das, was drinnen ist im Sack, ist meistens viel, viel wichtiger als die Verpackung.
Du beantwortest ja jetzt alle zwei Wochen Fragen von Leserinnen und Hörern vom Tagi und von allen Tamedia-Titeln in einem Newsletter. Ich will ein paar von diesen Fragen, die dir gestellt worden sind, aufgreifen. Soll man eigentlich als umweltbewusster Mensch sein altes Benzinauto noch weiterfahren? Oder soll man lieber das Elektroauto sich anschaffen, ein neues?
Ja, das ist eine relativ schwierige Frage. Ich habe da noch ein bisschen dazugelernt. Heutzutage ist es eigentlich so, dass es sich fast immer lohnt, ein neues Auto zu kaufen, ein Elektroauto. Also wenn man ein altes Benziner hat, also fossil antriebenen Benziner oder Diesel, und mit dem gedenkt, noch eine Zeit lang rumzufahren, der Richtwert ist so bei 30.000, 40.000 Kilometer, dann lohnt es sich eigentlich umzusteigen auf ein Elektroauto. Über die 30.000, 40.000 Kilometer hat man die Anfangskosten, die Anfangsumweltkosten, die das Elektroauto dann auch hat, hat man das wieder reingespielt. Also es lohnt sich eigentlich für fast alle Leute. Nicht lohnen tut sich höchstens für jemanden, der ein altes Auto hat und mit das vielleicht noch ein bisschen ausfahren will, noch ein paar Jahre ganz wenig und nachher eigentlich aufhören, ein Auto fahren. Dann lohnt es sich nicht umzusteigen.
Ich nehme an, das Velo ist am Schluss dann doch noch die bessere Option jetzt aus Klimasicht als das Auto.
Ja, das Velo ist natürlich viel besser. Also am allerbesten ist das Velo ohne Motor und nachher das zweitbeste das Velo mit Elektromotor. Die sind natürlich immer noch viel besser als das Elektroauto, weil das Elektroauto trotz allem viel Ressourcen braucht und viel Strom anverbraucht. Das sind wertvolle Sachen und das bringt man nicht auf Null. Also es ist natürlich viel besser als das Benzinauto, aber es ist halt trotzdem, hat immer noch eine Umweltbelastung drin. Ja.
Eine andere Frage, die dir gestellt wurde, ist die zu der Fernwärme, Heizen mit Holz. Ist das eigentlich sinnvoll oder im Gegensatz sogar schlimmer als Öl und Gas? Der Jörg Kachelmann hat zum Beispiel gesagt in einem Interview mit dem Tagesanzeiger, dass das am Schluss schlimmer sei als Öl und Gas.
Auch diese Frage ist recht umstritten. Ich glaube, der Jörg Kachelmann hat in diesem Punkt nicht recht. Ich schätze ihn sonst sehr, aber ich glaube, er übertreibt sich ein bisschen mit der Kampagne, die er da führt gegen Holzheizungen. Also der Punkt, der stimmt, ist, Holzheizungen, vor allem private Holzheizungen, belasten die Luft. Das ist ein wichtiger Faktor für die Luftverschmutzung und das ist sehr ungesund. Sterben jedes Jahr sehr viele Leute wegen Feinstaub in der Luft und da kommt ein grosser Teil von diesen Holzheizungen. Aber wenn man zu einer Fernheizung angeschlossen ist, wo eine grosse Holzverbrennung dranhängt, wo die Wärme liefert und das gut gemacht ist technisch und das Abgas gefiltert wird, dann sehe ich das Problem nicht so. Es gibt dann einfach noch den Streit darüber, wie sinnvoll es ist, überhaupt Holz zu nutzen, zum Verbrennen. Dort finde ich, wenn man es sparsam macht und nur das Holz nimmt, das man sonst nicht kann brauchen, sprich, man kann es nicht zum Bauen brauchen vor allem, dann finde ich es eigentlich okay. Aber man müsste eigentlich in erster Linie schauen, dass man das Holz andersweitig nutzen, weil das ist ein wertvoller Rohstoff, den man zum Beispiel eben kann für Möbel, für Häuser und so weiter brauchen. Und wenn es dort gebraucht ist, dann ist das CO2 nachher weggesperrt für ein paar Jahre oder idealerweise sogar für ein paar Jahrzehnte.
Kommen wir zu ein paar kurzen Fragen. Fleisch essen, sagen wir einmal in der Woche, ja oder nein?
Einmal in der Woche ist okay.
Wann ist es nicht mehr okay?
Ich finde, ein bis zweimal pro Woche finde ich okay. Kommt natürlich auch darauf an, was für Mengen. Aber täglich Fleisch, das liegt sicher nicht drin.
Ich frage jetzt natürlich zugespitzt. Das andere hast du eigentlich schon beantwortet. Einmal im Jahr in die Ferien fliegen, ja oder nein?
Also nein. Wenn man es im Schnitt so macht, werden wir nicht auf die Klimaziele nicht erreichen, nein.
Wenn man trotzdem in ein Flug steigt, den Flug kompensieren oder das Geld lieber anders ausgeben?
Da finde ich relativ schwierig. Es ist natürlich immer besser, zu kompensieren als nicht. Aber grundsätzlich, das haben wir ja sehr viel gehört in letzter Zeit, ist das Kompensieren eine fragwürdige Sache, wo an sich, dass es die Möglichkeit gibt, vielleicht eben viele Leute dazu auch verlockt, überhaupt ist, zu fliegen, weil sie denken, sie belasten den Umwelt nicht, weil sie ja kompensieren. Und das ist ein Fehlschluss. Ja. Darum bin ich eigentlich kein Fan vom Kompensieren.
Neben mir steht gerade noch ein alter Kaffeebecher. Jeden Tag einen Kaffee trinken, ja oder nein?
Ja, das ist okay. Also ich trinke, kann das gerne auch sagen. Also das klingt jetzt wahrscheinlich gewisse Sachen sehr asketisch, was ich da sage. Ich selber trinke auch noch Kaffee, vielleicht zwei, drei am Tag. Was ich mache, ich trinke ganz kleine. Und zwar geht es nicht um die Wassermenge, also es geht nicht darum, dass wenig Wasser gebraucht wird, sondern einfach wenig Kaffee. Also ich brauche vor allem so die italienische Kaffeemaschine und dort habe ich die kleinste, die nur eine Portion rausgibt. Und der Effekt ist einfach, wenn man das macht, man braucht viel weniger Kaffeepulver. Mhm. Und die Leute denken manchmal, beim Kaffee geht es darum, wegen der Wärme, die es braucht, oder wegen dem Wasser oder was auch immer. Und das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist die Produktion vom Kaffee. Und je weniger Kaffeepulver man verbraucht, desto kleiner ist der Fußabdruck.
Wenn man den Kaffee trinkt, vielleicht auch so einen kleinen Ristretto, wie du gesagt hast, mit Kuhmilch, mit Hafermilch oder am besten einfach schwarz?
Am besten natürlich schwarz. Hafermilch ist aus Umweltsicht besser als Kuhmilch. Wobei, so ein kleiner Kaffee, also die Menge ist ja dann auch wieder nicht so gross. Also das sind jetzt nicht die riesen Sachen. Aber grundsätzlich schon, ja, ist Hafermilch natürlich besser als Kuhmilch. Ich zögere immer bei der Milch ein bisschen, weil die Milch halt in der Ernährung, vor allem für Kinder, schon eine gewisse Bedeutung hat. Ich würde jetzt nicht einfach drauf gehen und sagen, aufhören Milch trinken.
Mhm. Milch aus dem Tetrapack oder aus der Plastikflasche?
Das kommt eigentlich nicht so drauf an. Das ist fast gleichwertig, die zwei Verpackungen.
Du hast vorher schon gesagt, das Plastiksäckli. Viele schauen ja auf das, wenn sie sonst einposten, keine Plastikflaschen und so weiter. Wie schlimm ist Plastik allgemein für die Umwelt?
Auch das ist eine Frage, die ein bisschen umstritten ist. Es gibt mal die eine Sache natürlich, dass Plastik einfach verschmutzt. Also wenn das bei uns rumliegt, noch viel schlimmer, wenn es im Meer liegt oder am Strand irgendwo, das ist mal fürs Auge nicht gut. Und es ist natürlich für die ganze Umwelt und Tiere ist das auch nicht gut. Die andere Frage ist die nach dem Klima. Und dort hat Plastik auch einen gewissen Einfluss, einfach vor allem die grossen Plastikmengen. Da stellt man sich aber manchmal etwas Falsches darunter vor. Also Plastik ist ja eigentlich grundsätzlich, zählt man einfach den Kunststoff, ist da, wo du zählt. Und das gibt es vielen Orten. Also jetzt zum Beispiel in der Landwirtschaft die riesigen Blachen oder in Autos sind riesige Mengen von Kunststoff verbaut. Oder also in der Industrie wird einfach das viel gebraucht. Und das, was wir so im Alltag haben, irgendein Plastikbecher oder ein Plastiklöffel oder ein Plastiksäckchen, und da geht es eigentlich nicht, das sind Clinch-Mengen. Also dort, das ist nicht das, was den riesen Unterschied macht jetzt beim Klima.
Dein Buch heisst «Weniger ist weniger». Ist weniger immer weniger?
Ja, also die Betonung liegt beim Buchtitel auf dem «ist». Also «weniger ist weniger». Es geht ja häufig um Verzicht und Konsumthemen, so. Da komme ich häufig auch die Antwort über, ja, aber gell, weniger ist doch mehr. Das ist etwas, was sehr schnell kommt. Und da wird ich ein bisschen entgegenhalten. Grundsätzlich geht es erstmal eigentlich ums Weniger, also es wirklich ums Reduzieren. Möglicherweise ist es nachher dann auch mehr, oder ich bin auch überzeugt, dass es am Schluss auch irgendwann mal mehr ist. Also viele Leute leiden ja an dem ganzen Konsumwahn oder dem FOMO, also der Angst, irgendwie etwas zu verpassen und machen möglichst alles mit. Und eigentlich genießen sie es schon lange nicht mehr. Und wenn man dann mal ein bisschen runterfährt und ein bisschen weniger konsumiert und so weiter, dann kann man dabei eigentlich wirklich zufriedener werden. Und dann ist es dann vielleicht wirklich mehr, man hat dann auch mehr Zeit oder vielleicht auch mehr Geld. Diesen Effekt gibt es auf jeden Fall. Aber ich werde einfach darum den Buchtitel zuerst mal betonen, es geht eigentlich zuerst mal darum, ein bisschen, eben, dass es ein bisschen weniger ist.
Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir auch darum, dass man nicht den Verzicht verklären, sozusagen.
Ja, genau.
Apropos Verzicht, uns fällt es ja oft schwer, auf Sachen zu verzichten, auch wenn wir wissen, dass es sinnvoll wäre. Hast du eine Erklärung, wieso das so ist?
Ja, wir leben natürlich evolutionär gesehen zum ersten Mal in einer Zeit, wo wir einen Überfluss haben. Und auf das sind wir eigentlich nicht vorbereitet, weder körperlich noch geistig. Das kommt mir manchmal so ein bisschen vor, das ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, wie ein Wolf in einer Schafsherde, der nachher einfach den Instinkt hat, sämtliche Schafe zu töten. Was eigentlich völlig sinnlos ist, aber er hat halt einfach den Instinkt. Und wir haben offenbar einfach den Instinkt, wenn wir können, möglichst viel zu konsumieren. Das war mal überlebenswichtig gewesen, wenn wir ständig von Knappheit umgeben sind. Und jetzt, wo es die Knappheit eigentlich nicht mehr gibt für viele Leute, hat das halt auch die negativen Folgeeffekte. Und es ist extrem schwierig, dann einfach mal zu sagen, nein, halt, stopp, ich verzichte auf das, obwohl ich sie eigentlich gar nicht bräuchte.
Es gibt ja immer wieder das Argument, ich höre das ab und zu in meinem persönlichen Umfeld, das nützt doch alles gar nichts, wenn ich persönlich auf etwas verzichte, das wird das Problem am Schluss nicht lösen. Du hast dich jetzt viel mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Was ist so deine Zwischenbilanz? Wie viel kann eigentlich jede und jede einzelne Person in der Schweiz eigentlich so bei dem ganzen globalen Thema Klima bewirken mit seinem eigenen Verhalten?
Ja, es gibt zwei Aspekte. Also, wenn es eine ist, wenn einfach 9 Milliarden Menschen auf der Welt sagen, ich alleine kann nichts bewirken, dann wird natürlich ganz sicher nichts passieren. Also, das kann es nicht sein. Was halt stimmt, ist, dass, wenn man wirklich alleine ein Einzelkämpfer, eine Einzelkämpferin ist, dass man dann halt schon Mühe hat, vorwärts zu kommen, wenn man sieht, dass es halt auch anstrengend ist und alle anderen machen nichts, das kann auch zu Frust führen. Darum muss es eigentlich erstens halt wirklich politisch auch etwas passieren, möglichst im Verbund mit möglichst vielen, auch nicht nur in einem Land, sondern in allen Ländern. Und das andere ist, wenn man privat sich engagiert, ist es halt auch von Nutzen, wenn man nicht ganz allein ist, als wenn man sich mit anderen zusammentut. Und also es gibt halt auch mehr Befriedigung und man bleibt auch eher dran. Also das wäre so meine Empfehlung, dass man nicht für sich allein so kämpft.
Etwas, was auffällt bei dieser ganzen gesellschaftlichen Debatte, wo es auch rund um das Thema Klima, Umwelt, Verzicht gibt, ist, dass es immer wieder so eine moralische Komponente hat. Dass man sieht, dass es Begriffe wie zum Beispiel Flugscham oder auch dieser ganzen Situation um die sogenannten Klimakleber, was man immer von diesem Begriff haltet. Sollten wir über das ganze Thema nüchterner diskutieren in deinen Augen?
Ja, ich fände es natürlich schön, wenn das möglich wäre. Ich weiß nicht, ob es geht, weil es ist halt ein hoch aufgeladenes Thema. Und letztlich wissen wir ja, die meisten von uns oder alle, dass wir eigentlich mehr machen könnten und es halt nicht machen, auch aus Bequemlichkeit zum Teil. Und wenn dann jemand kommt, der vielleicht eben noch Moral eher auf seiner Seite hat und dann vielleicht etwas macht, was nicht so toll ist, dann zeigt man halt dann gerne schon auch mit dem Zeigefinger. Das ist halt moralisch auch eine Entlastung für einen selber. Das sind halt so Effekte, die es einfach gibt unter Menschen. Ich selber finde, es müsste nicht moralisch aufgeladen sein. Ich finde, ich bin ein recht rationaler Mensch und finde, wir sehen, was passiert. Wir wissen aus x Studien und aus der Wissenschaft, was auf uns zukommt. Und dann ist es für mich eigentlich ein nüchtern, rationaler Entscheid, zu sagen, was noch drin liegt und was nicht. Das muss eigentlich überhaupt nicht moralisch aufgeladen sein.
Wie hat sich dein eigener Alltag in den letzten Jahren verändert?
Nicht so wahnsinnig fest. Ich habe eigentlich schon immer relativ bescheiden gelebt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin sowieso kein Fan von Auto oder von Flugzeugen. Und ich habe das jetzt eigentlich noch weiter zurückgefahren. Am meisten vielleicht noch bei der Ernährung. Ich esse noch ein bisschen Fleisch, aber wirklich nicht mehr viel. Und eigentlich meine grösste Baustelle sind noch die Milchprodukte. Da komme ich relativ schwer davon weg, weil ich die sehr gerne habe. Aber ich arbeite daran.
Und der Wasserhahn steht jetzt immer auf der richtigen Seite.
Der steht immer auf der richtigen Seite.
Du hast gesagt, du arbeitest jetzt daran. Wie schwer fällt dir persönlich der Verzicht?
Da kommt mir gerade noch Sinn, was ich als Letztes gemacht habe. Ich habe angefangen, kalt abwaschen. Ich kann mich daran erinnern, wir haben früher häufig so für eine Alphütte gewohnt, eine Zeit lang. Und dort hat es immer noch kaltes Wasser gegeben. Das ist immer wunderbar gegangen zum Abwaschen. Ich dachte, wieso mache ich das eigentlich daheim nicht? Und jetzt habe ich angefangen, gemerkt, dass das eigentlich relativ gut geht. Also ab und zu muss man schon warmes Wasser haben, wenn es dir fertig ist. Und man kann auch so kalt abwaschen. Das ist vielleicht noch ein Tipp. Dafür habe ich jetzt die Frage vergessen, die du gestellt hast.
Ich stelle sie gerne nochmal. Ich habe dich gefragt, du hast vorher gesagt, dass dir selber auch schwerfällt, auf gewisse Sachen zu verzichten. Wie schwer fällt dir persönlich der Verzicht?
Also eben, wenn es jetzt zum Beispiel um Sachen wie Käse geht oder Anker, so, dann fällt es mir schon sehr schwer, weil ich finde, da gibt es auch noch keine gute Ersatzprodukte. Ich hoffe in diesem Punkt wirklich eigentlich auf Technologie und auf die Wissenschaft und auf die Industrie, dass man da eigentlich dazu kommt, wirklich guten pflanzlichen Käse zum Beispiel herzustellen. Und dann wäre es dann wirklich auch kein grosser Verzicht mehr. Bei der Milch ist das ja gelungen, oder? Da kann ich mich auch erinnern, vor ein paar Jahren ist eigentlich Pflanzenmilch noch nicht so wirklich trinkbar gewesen und jetzt ist sie es. Also es gibt wirklich da eigentlich den Fortschritt.
Eine von diesen Fragen von deinem Newsletter, die mir noch aufgefallen ist, ist, macht Umweltschutz eigentlich glücklich?
Ja, das ist eine Frage, die ich gerne mal noch aufnehmen würde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher über die Antwort. Es gibt Studien, die zeigen, dass Leute, die wirklich auch Verzicht üben und den Umweltschutz leben, dass die glücklicher sind im Durchschnitt als andere, dass sie auch glücklicher geworden sind. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob das für alle stimmt, weil die Leute, die selber von sich aus verzichten, die haben ja ein Ziel vor Augen. Und wenn man sich ein Ziel setzt und erreicht, dann ist man meistens zufrieden. Wenn ich hingegen zu jemandem hingehe und sage, du darfst das und das und das nicht mehr, und ich nehme dir das und das weg, dann ist man meistens nicht sehr glücklich. Darum glaube ich, ich würde da keine vorherigen Schlüsse machen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man glücklicher und zufriedener werden kann, indem man die Umwelt schützt. Ja.
Danke, Matthias, für das Gespräch.
Gern geschehen.
Wer mehr Hintergründe will rund um das Thema Klima- und Umweltschutz, dem empfehle ich natürlich sehr, den Newsletter zu abonnieren von Matthias Plus. Planet Plus heisst er und ist exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten vom Tagi, von der Basler Zeitung, vom Bund oder von der Berner Zeitung. Man kann auch Fragen schicken an Matthias Plus, das am besten per Mail matthias.plus@bluewin.ch, Matthias mit einem T und Plus mit UE. Beides Mailadressen und den Link zum Newsletter, das findet ihr auch im Beschreibung zu dieser Episode. Und natürlich findet ihr dort auch nochmal den Magazinartikel mit diesen 75 Ideen, wie man das Klima im Alltag schonen kann. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die könnt ihr morgen wieder hören. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.